Goedemorgen. Guten Morgen.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Dürft ihr Mitteilung machen?
Absolut. Ja, ich würde Ihnen einfach sagen, es gibt noch Mitteilung. Ja. Muss man es vielleicht aufschreiben, dass ich es nicht vergesse. Ja. Dann denke ich dran. Merci. Du bist denn aufmerksam? Herzlich willkommen zum Palmsonntagsgottesdienst. Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Altersheim im Kastanienpark und die, die über Audiostream jetzt zugeschaltet sind, ganz herzlich an dem Morgen. Palmsonntag, es hat geschonnen in der Karriere von Jesus, dass das zum Höhepunkt führt. Die jubelnde Menge hat ihn begrüßt mit dem Vers aus Psalm 118. Hosianna, was übersetzt heißt, Herr, hilf. Ach Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Nach dem Jubel am Palmsonntag ist bald darauf aber der Karfreitag gekommen. Und so wenn wir heute das letzte Mal vor Ostern unsere schönen alten Passionslieder singen. Wir stimmen die in Choral 441 und singen die Strophen 1, 2, 3 und 5. Welt sie hier da am Stamm des Kreuzes schweben, dein Heil sinkt in den Tod. Der große Fürst der Heere lässt willig sich beschweren mit Schlägen, Hohn und großem Spott. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder von Übeltaten weißt du nicht. Die Sünden, die sich wie Gönnlein finden, des Sandes Hand im Meer, die haben dich erreget, das Elend, das dich schläget und deiner schweren Martern her. Du nimmst auf deinen Rücken die Lasten, die mich drücken, viel schwerer als ein Stein. Du wirst dein Fluch dagegen, du mir den Siegen. Dein Schmerzen muss mein Labsal sein. Am Dienstag, am 24. März, haben wir Abschied genommen vom Hans Nidecker Roth. Er ist am 20. Juli 1949 auf die Welt gekommen und ist am 14. März von uns gegangen. Er hat in Herbligen am Hubel gewohnt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Zum Gebet bitte ich euch aufzustehen. Herr, unser Gott, du bist Herr über Leben und Tod. Und dir befehlen wir heute ganz besonders die Trauerfamilie an. Wir bitten dich, tröste sie. Und mach uns alle fähig, heute deine Stimme zu vernehmen. Durch das Wort, durch die Musik, durch das Zusammensein miteinander. Du weißt, wer heute was braucht. Und du bist ein Gott, der gern austeilt. Und so beten wir dich an und sagen wie die Menge am Palmsonntag, gelobt sei, der da kommt, der, der auch zu uns kommt, der zmitzt unter uns ist. Amen. Die Lesung habe ich heute aus verschiedenen Prophetien aus dem Alten und Neuen Testament zusammengestellt. Und die erste Stelle ist aus dem ersten Buch in der Bibel. Es geht um den Segen, den der Jakob seinen Söhnen gibt. 1. Mose 49. Dich, Juda, preisen deine Brüder. Voll Freude jubeln sie dir zu, weil du den Feind im Nacken packst und in den Staub hinunterzwingst. Mein Sohn, du gleichst dem jungen Löwen, der niemals leer vom Raubzug heimkehrt. Er legt sich neben seine Beute und keiner wagt, ihn aufzustören. Nur dir gehören Thron und Zepter. Dein Stamm wird stets den König stellen, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen sollen. Und in Jeremia 23, 5 ist verheißen. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der dem Namen Davids Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein, und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Denn dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Rettung. Und dann gehen wir noch zum letzten Buch in der Bibel, zur Offenbarung, wo es einen Blick hinter den Vorhang gibt. Der Johannes hat eine Vision und sagt, jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand. Weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sangen die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen, und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Prophetien aus dem Alten und dem Neuen Testament. Wir stimmen ein in Choral 449 und singen die Strophe 1 bis 4.
Thank you.
Verstärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Bild der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen. Eint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden, und bis zum Tod am Kreuz gehorsam. Gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen. Welch wundervoll hochheiliges Geschäft, sinn ich nach, so zogen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. Dies schlägt den Stolz und mein Verdienst nieder. Dies stürzt mich tief und es erhebt mich wieder. Lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Unser Predigtext steht im Matthäusevangelium Kapitel 21 und ich ergänze noch durch ein paar wenige Bemerkungen aus dem Lukas- und dem Johannesevangelium. Es geht um den Einzug in Jerusalem. Als sie, Jesus und die Jünger, nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der König von Israel, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortet: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und eine Ergänzung aus dem Lukas-Evangelium: Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich sage euch, wenn die schweigen, werden die Steine schreien. Bis vor etwa 2 Jahren haben sich auch in der Schweiz viele Menschen gewünscht, dass da mal einer willkommen würde, der aufräumen auf dieser Welt. Einer, der mal so richtig für Recht und Ordnung sorgen würde. Und jetzt gibt es so einen in den USA, der sich als der grosse Aufräumer sieht. Aber die wenigsten auf der ganzen Welt sind eigentlich so richtig glücklich darüber. Bei den Juden war es ein bisschen ähnlich. Sie haben sich von ganzem Herzen gewünscht, dass doch endlich einer kommen würde, der aufräumen würde, der sie von diesen Römern befreien würde. Und bei ihnen war es nicht nur so ein frommer Wunsch, sondern Gott hat ihnen schon vor 1000 Jahren versprochen, dass einer wird kommen, der das tut. Und zwar ein Nachkomme vom grossen König David. Und so haben die Menschen über all die Jahrhunderte, die Juden, gewartet und gewartet, dass endlich der Messias kommen soll, der versprochene Nachkomme von David. Wenige von denen, die Jesus begegnet sind, händen bereits identifiziert als Sohn Davids. Wir lesen zum Beispiel vom blinden Bartimäus, dass der gerufen hat: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder erstaunlicherweise die kananäische Frau. Aber bei vielen ist es doch noch eine offene Frage: Könnte er es echt sein? Die engsten Bekannten von Jesus, die haben gewusst, schon der Engel Gabriel hat der Mutter Maria den Sohn Davids angekündigt. Und jetzt endlich ist der grosse Tag gekommen, wo Jesus sich wird outen. Hosianna, dem Sohn Davids, haben sie darum geschrien. Ob sie es seltsam gefunden haben, dass er auf einem Esel eingeritten ist, statt auf einem Ross, oder ob sie sich an die Prophetie erinnert haben aus dem Sacharja, wo steht, dass ihr König wird auf dem Esel einreiten, man weiß es nicht. Aber seit der Herrschaft von David, also seit 1000 Jahren, haben sie auf den König gewartet und jetzt scheint es so weit zu sein. Und alle haben gejubelt, alle, außer den Gelehrten. Die wirklich etwas zu sagen hatten, die Studierten, die Religiösen. Es ist möglich, dass sie sich vor dem Zorn der Römer gefürchtet haben, wenn da im Tempel plötzlich einer zum König ausgerufen wird. Denn Rom war nicht zimperlich, wenn so etwas passiert war. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass sie gemerkt haben, wenn da ein König kommt, was ist denn mit unseren Privilegien? Vielleicht hat ihnen der einfach auch nicht entsprochen, der König, hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Einer, der auf einem Esel einreitet. Und abgesehen davon hat man schon lange gemerkt, dass er ihnen nicht so die Ehre gegeben hat, wo sie sich sonst gewohnt gewesen sind. Einer, der sich mit dem gewöhnlichen Volk abgibt. Es hat mich ein bisschen erinnert, wie heute gewisse Leute auf eine christliche Gemeinde reagieren. Nicht sehr anziehend. Die haben lästige Moralbegriffe. Die sind zu einfach gestrickt. Da gibt es nicht viel Leute, die wirklich etwas zu sagen haben, die Einfluss haben, Macht und Geld. Da ist vielen eine buddhistische Meditation näher. Da kann man wie im Fitnesszentrum so an der Seelenfitness ganz gezielt arbeiten. Aber am normalen Volk war Jesus mehr als recht. Denn er hat sie zu sich gekommen. Er hat geheilt. Er hat sich um sie gekümmert. Dass sie sich bei all dem natürlich auf die siegreiche Seite von dem Messias konzentriert haben. Es ist ja auch gestanden, dass er mit eisernem Stab wird regieren und alle Feind unterwerfen. Ja, das ist verständlich gewesen. Sie haben ja so gelitten unter den Römern, die ihr Land besetzt haben. Die Texte vom Leiden von dem Gottesknecht, so wie er auch oft genannt worden ist im Alten Testament. Die Leiden, wie es in Jesaja 53 so beschrieben ist, er trug unsere Krankheit. Das ist nicht so attraktiv gewesen und ich denke auch für sie viel schwerer zu verstehen. Da drin hat sie niemand unterweisen. Das hat bisher noch keiner richtig verstanden gehabt. Endlich ist er da gewesen, der lang erwartete. Jetzt wird er das Leiden ein Ende nehmen. Und nicht wie früher, hat er eben nicht gesagt, sie sollen schweigen. Er hat sie jubeln lassen. Wenn diese mich nicht ehren, werden die Steine Hosianna schreien, hat er sogar gesagt. Und wo die Kinder im Tempel weiter ihm zugejubelt haben zum Ärger von den Pharisäern, die wieder gesagt haben, jetzt stell das ab, das geht nicht. Da hat er aus dem Psalm 8 zitiert, aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Endlich ist er öffentlich dazu gestanden, dass er der Messias ist. Die ganze Atmosphäre war aufgeheizt. Zu lange haben sie schon gewartet auf den Erlöser. Jetzt kommt es. Jetzt lässt er sich zum König krönen und wirft die Römer aus dem Land. Aber statt Macht zu ergreifen, hat sich Jesus gefangen und töten lassen. Totale Enttäuschung. Sie haben doch gemeint, er sei der Messias, der Sohn Davids, der Verheißene. Stattdessen stirbt Jesus 5 Tage später am Kreuz. Allerdings mit dem Hinweis über dem Kreuz, König der Juden. Pilatus wollte wissen, dass alle sehen, warum der Mann hier hängt. Hohe Erwartungen. Grosse Enttäuschung, himmelhoch erhoben, zu Tode betrübt. Und das in ein paar Tagen. Am Karfreitag haben ganz viele von seinen Bewunderern, Mitläufer, sich von ihm abgewandt gehabt. Er ist ja doch nicht gewesen. Einmal mehr haben wir uns getäuscht. Einmal mehr hat uns ein hineingelegt. Das Problem war natürlich, sie haben nur die halbe Wahrheit kennt. Es gibt ein altes Lied, der Mond ist aufgegangen. Die Älteren von uns kennen das sicher alle. Und da gibt es eine Strophe, da heisst, seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Und wie geht es denn weiter? Manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir sehen nur die Hälfte. So ist es den Menschen am Palmsonntag gegangen und so kann es auch uns immer wieder gehen, wenn wir nicht das ganze Bild haben. Wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, wenn wir doch Christ ist, dann kann man nicht in grosse Schwierigkeiten geraten als Nachfolger von Jesus. Dann muss er einem immer gerade raushelfen, dann müsste es einem doch gut gehen. Sonst hat man irgendetwas Schlimmes gemacht, das Gott einem muss strafen. Oder Gott hat einem gar nicht gern. Das stimmt die Bibel nicht, oder? Aber die andere Seite vom Mond heisst eben, dass Jesus seine Nachfolger von Anfang an auf Schwierigkeiten vorbereitet hat. Und dass der Beweis für seine Liebe letztlich immer das Kreuz ist. Darauf können wir uns immer verlassen. Ich kenne auch viele, die haben Mühe, wenn das, was in der Bibel doch versprochen ist, sich scheinbar einfach nicht erfüllt in ihrem Leben. Und dann kann man so enttäuscht sein von dem Gott. Und das passiert, wenn man die andere Hälfte nicht sieht, dass unser Leben als Nachfolger von Jesus mit dem Tod nicht zu Ende ist. Dass es eine Fortsetzung gibt, die sich manchmal noch wird erfüllen. Wer an Jesus glaubt, wer ihm nachfolgt, der kommt der Heilige Geist über. Und der, sagt Jesus, wird euch nah bis nah in alle Wahrheit führen, dass euer Bild immer ganzheitlicher wird von Gott, dass ihr immer mehr könnt verstehen, wie die Worte der Bibel zu verstehen sind. Jesus hat nach seiner Auferstehung den Jüngern angefangen zu erklären, wie das mit dem Jesaja 53 zu verstehen ist, mit dem leidenden Gottesknecht, sodass sie haben können verstehen, das ist ja gar keine Niederlage am Karfreitag, im Gegenteil. Das ist die letzte Stufe zum grossen Sieg gewesen. Nah bis nah wird uns der Geist in die Wahrheit führen. Aber die ganze Wahrheit, die können wir erst dann erkennen, wenn wir Jesus sehen, wo die Wahrheit selber ist. Ein zweiter Punkt. Ich bleibe noch ein bisschen bei dieser Bezeichnung von Jesus als Sohn Davids, König der Juden. Und jetzt springe ich ein bisschen weiter von Karfreitag zu Ostern bis Himmelfahrt. Wie ist Jesus eigentlich auferstanden? Als ein Geistwesen ohne Bezug zur Geburt? Er ist auferstanden als Mensch mit jüdischen Wurzeln. Als erster Mensch von neuer Schöpfung, also mit einem Auferstehungsleib, aber eben mit einem menschlichen Leib, sonst hätte Maria Magdalena nie erkannt. In der Offenbarung, die ich vorgelesen habe, wird der erhöhte Jesus immer noch bezeichnet als Löwe aus dem Stamm Juda, Wurzelstock aus dem Geschlecht Davids, Schlüssel des Hauses Davids. Er ist auferstanden als unsterblicher König der Juden. Auch wenn er jetzt in seinem Königreich Juden und Nicht-Juden vereint, die sogenannten Heiden, hat man früher gesagt. Heute versteht man unter Heiden etwas anderes. Dass die Vereinigung, das ist das Hauptthema beim Paulus im Epheser 2, dass die Trennwand zwischen den Juden und den Nicht-Juden zusammenbricht. Jesus hat die Tür aufgetan, dass alle Menschen gerettet werden können. Und nicht nur die Juden. Für uns ist das so normal, wie dass wir Schweizer sind. Ja, das gehört einfach dazu, dass wir gerettet sind. Aber das war völlig anders im Alten Testament. Da hat die Rettung einzig und allein dem auserwählten Volk gegolten. Ohne Jesus hätten wir keine Chance. Und der König der Juden, der hat Gott jetzt zum König der ganzen Welt eingesetzt. Und in das mit dem erhöhten König der Juden zum ersten Mal realisiert habe, als ich so gemerkt habe, unser Erlöser hat immer noch die jüdischen Wurzeln. Da war das fast etwas Befremdendes für mich. Ein neuer Mensch, klar, mit jüdischen Wurzeln sitzt zur Rechten vom Vater im Himmel. Natürlich jetzt wieder mit der ganzen Herrlichkeit, die er hatte, bevor er Mensch geworden ist. Aber eben, als neuer Mensch, er hat das nicht einfach alles abgeleitet, wie ein unnütze Kleidung. Jesus hat als Jude auf der Welt gelebt, das ist mir immer völlig klar gewesen. Aber dass er jetzt in all seiner Herrlichkeit immer noch der Löwe von Juda ist, zugleich der König der Welt, das hat mir irgendwie noch ein Stück realer gemacht. Fassbarer. Und ich habe auch gleichzeitig gemerkt, wie stark wir Christen mit dem Volk der Juden verbunden sind. Eingepfropfte Zweige, sagt Paulus. Wie ein Baum, wo man etwas eingepfropft, aber der Wurzelstock, das ist und bleibt das Volk der Juden. Und darum ist es eigentlich auch verständlich, dass Judenhass so weltweit verbreitet ist und wieder neu am Aufflammen ist. Was fällt denn Gott eigentlich ein, ein Volk zu auserwählen und dann nur durch den, durch ihren König, alle Völker zu segnen? Judenhass ist letztlich Gottes Hass. Andererseits ist natürlich gerade in unserer Zeit nicht so einfach, über die Juden zu reden, denn auch unter den Christen gibt es viele, die ihre Fragen im Moment an das haben, was Israel als Volk macht. Aber mir geht es auch gar nicht darum, dass wir ihr politisches Verhalten bejahen müssen, sondern dass wir sie als Volk Gottes bejahen. Und jetzt mache ich nochmal einen grösseren Bogen. Jetzt springe ich nämlich von Ostern, Himmelfahrt bis zur Wiederkunft. Also ich nehme euch recht mit. Denn nur so wird das Bild vollständig. Nur so können wir die Bibel richtig verstehen mit dem Blick auf die Wiederkunft. Nur so können wir auch den roten Faden in unserem Leben erkennen. Sonst geht vieles nicht auf. Denn genauso real, wie Jesus auferstanden ist und zurück zum Vater ist, genauso real wird er wiederkommen. Mit einem menschlichen Leib, so ist es vorausgesagt. Und dann wird sich alles erfüllen, was im Alten und Neuen Testament vorausgesagt ist. Auch das, was die Menschen damals am Palmsonntag erwartet haben. Dann wird er herrschen über alle Herrscher von dieser Welt. Dann wird er die Welt richten, im doppelten Sinn. Richten in Form von Gericht, aber auch richten in Form von Wiederherstellen, in Ordnung bringen. Er wird kommen als Friedefürst, für alle sichtbar. In der Offenbarung wird er oft Menschensohn genannt, weil er eben in menschlicher Gestalt geblieben ist, in seiner ganzen Herrlichkeit. Mensch und Gott zugleich. Unser Erlöser, der König der Juden, dem wird einmal alle Gewalt im Himmel und Erde sichtbar übergeben werden. Kommen wir zum letzten Punkt. In seiner letzten Lebenswoche, auch vorher schon, aber vor allem zwischen Palmsonntag und Karfreitag, hat Jesus sehr oft zu seinen Jüngern von seiner Wiederkunft geredet. Er hätte ihnen eben das ganze Bild schon geben, aber sie haben es noch nicht verstehen können. Begreiflich. Wir hätten es auch nicht kapiert. Und er hat in dem Zusammenhang vor allem das Warten betont. Warten, bis er als Herrscher wird wiederkommen. Mit verschiedensten Gleichnissen hat er das versucht zu beschreiben. Die 10 Jungfrauen mit ihren Öllämpchen, die aufpassen sollen, dass das Öl nicht ausgeht. Oder die, die ihre Talente bekommen haben und jetzt in dieser Zeit vom Warten etwas machen sollen mit ihren Gaben und sie nicht vergraben. Warten, das ist ein bisschen fremd geworden. Unserer ganzen Kultur. Bei uns muss alles schnell gehen. Bei uns haben sie jetzt gerade Glasfaserkabel eingerichtet in unserer Strasse. geht sehr schnell. Warten, das tönt so langweilig, aber zum Glück muss man ja heute gar nie mehr so einfach warten. Man hat ja immer das Handy dabei. Und damit kann man die Wartezeit totschlagen. Und doch ist Warten in der Bibel so etwas Wichtiges. Warten heisst bereit sein. Aktiv warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja, wie ist so etwas möglich? Wie kann man das? Wer auf jemanden wartet, ist mit dem Erwarteten irgendwie verbunden. Und wenn man ein Leben lang warten soll, dann muss man sehr stark mit dieser anderen Person verbunden sein. Dann muss man sie lieben. Sonst wartet man nicht einfach. Immer weiter. Da braucht es eine enge Beziehung. Und das ist genau das, was der Heilige Geist uns will geben. Die enge Beziehung zu dem Jesus. Und jemand, den wir lieben, da wächst die Liebe sogar noch beim Warten. Im Laufe unseres Lebens merken wir nämlich, wie sehr dass Jesus uns eigentlich liebt. Wenn er uns immer wieder eine neue Chance gibt, wenn er uns immer wieder vergibt, uns zurückholt, weil wir Umwege gemacht haben. Und so wächst die Liebe und die Fähigkeit zum Warten. Das Geheimnis vom Warten, dass man Jesus mehr liebt, als alles andere. Und dass man sich nichts anderes wünscht, als ihm einisch zu begegnen, ihn einisch zu sehen. Ganz viele Christen sehnen sich danach, nach dem Leben mal ihren lieben Verstorbenen wieder zu begegnen. Ich freue mich so, bis ich den und den wieder einmal sehen darf. Und das begreife ich sehr gut, das geht auch mir so. Die gängige Theologie ist, wenn wir in den Himmel kommen, dann sehen wir unsere Verstorbenen wieder. Aber in der Bibel geht es zuallererst noch um etwas anderes. Da geht es nämlich darum, dass man dann wirklich Jesus, der erhöhte Menschensohn, wird sehen und in sein Bild verwandelt werden. Er wird noch viel realer sein als all unsere Verstorbenen. Er, der als Erster schon den Auferstehungsleib bekommen hat. Der König der Juden, der König der Welt. Und da wird dann einmal noch ein grösserer Jubel sein, als am Palmsonntag beim Einzug in Jerusalem. Wenn das alles wird in Erfüllung gehen. Gelobt sei der, der kommt. Und endlich die neue Welt ermöglicht. Ich fasse kurz nochmal die drei Hauptgedanken zum Palmsonntag zusammen. Der erste war, die grosse Menge war furchtbar enttäuscht von ihrem Messias. Sie hatten nicht das ganze Bild. Sie hatten falsche Erwartungen. Zweiter Punkt. Der Messias war nicht nur damals der König der Juden, der seit 1000 Jahren versprochene Nachkommen von David, sondern auch der erhöhte Herr hat seine jüdischen Wurzeln behalten. Der König der Juden ist König der Welt. Und der dritte Punkt, unser Bild wird dann vollständiger, wenn wir auf Jesus wartet, dass er wiederkommt. In lieblicher Gestalt und die neue Welt gründet. Aktiv auf ihn warten, bis alles wird in Erfüllung gehen. Vielleicht könnt die paar Gedanken euch ein bisschen durch die Karwoche begleiten und helfen, nach bis nach immer mehr von dem ganzen Bild zu erkennen. Amen. Zum Gebet bitte ich euch aufzustehen. Jesus Christus, einmal wirst du wiederkommen und dann wird die ganze Welt dich sehen. Denn du bist real, du bist keine Einbildung von einem überreizten Hirn von Jüngern. Du bist kein Geist, du bist nicht irgendeine undefinierbare Macht, sondern du bist Jesus, der Messias, der Sohn Davids, du bist Gott und Mensch zugleich. Und einmal werden wir dich in deiner Herrlichkeit dürfen sehen. Und vielleicht anfassen sogar, wenn ein Thomas dich gespürt hat. Jesus, von dir her lebt mir. Du bist die Rebe und wir sind Schoss da dran. Und durch die Verbindung zu dir kommt Leben in unser Leben hinein. Durch die Verbindung zu dir wird unser Alltag reich, erfüllt. Durch die Verbindung zu dir kommt in jedem Augenblick von unserem Leben ein Stück Ewigkeit. Sei es gerade dunkel oder sei es schön. Die Ewigkeit scheint durch und macht uns Hoffnung und gibt uns Kraft zum Durchhalten. Danke, Jesus, dass dein Wort verlässlich ist. Hilf uns, aktiv zu warten. Und in dieser Wartezeit als deine Nachfolger, deine Werke zu tun, Barmherzigkeit und Liebe in die Welt hineinzubringen, Licht und Freude, so wie es unseren Gaben entspricht, so wie es jedem von uns möglich ist, so wie du uns begabt und berufen hast. Danke, Jesus, für deinen Weg ans Kreuz. Danke, hast du Tod und Sünde überwunden. Und bist jetzt in der Herrlichkeit beim Vater und wirst du wiederkommen. Und gemeinsam beten wir die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft Platz nehmen zum nächsten Choral. 440, die Strophe 1 bis 5 und 10. Liebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man dein Sohn schaff, Mutter hat gesprochen? Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, in sein Gesicht geschlagen und verhöhnet. gehenkelt. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, die gute Hirte leugnet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, der Böse lebt, der wieder Gott misshandelt, der Mensch wird frei und ist dem Tod entgangen, Gott wird gefangen. Wann, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne, wird stehen auf meinem Haupt Ehrenkrone. Da will ich dir, wann alles wohl wird klingen, Lob und Dank singen. Wir kommen zum Abschluss vom Gottesdienst. Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Mission am Nil. Und anschließend am Gottesdienst seid ihr alle herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen, vorbereitet von Therese und dem Ernst Scherz und dem Martin Lütti. Besten Dank. Jetzt gibt es noch eine zusätzliche Ankündigung. Darf ich gerade bitten?
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf mal schnell unser Benefizkonzert von diesem Jahr vorstellen. Ich bin Aline, ich glaube, die meisten haben mich einfach mal gekreuzt irgendwo. Und meine Schwester ist auch dabei. Sie war ganz lange hier in der Kirche, ist jetzt in Grossachstetten. Genau, wo wir zusammen Klavier spielen und singen. Genau, machen so Musik. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, für was wollen wir dieses Jahr sammeln. Wo ich ein überlegt, was beschäftigt uns im Moment, was ist so im Leben dran. Und sie ist schwanger zum dritten Kind und ich bin in der Hebammenausbildung. Darum haben wir gedacht, es wird irgendetwas mit Eltern sein und Kindern. Genau. Und wir haben uns jetzt für die Stiftung Elim entschieden. Wir haben hier auch schon etwa die gesammelt für sie. Sie haben Häuser betrieben im Emmittal, unter anderem im Wasen und in Steffisburg, wo Eltern herkommen, Mütter oder ein Paar mit Kindern, die einfach in einer Notsituation sind, die nicht mehr weiterkommen selber. Und sie uns dort begleiten und betreuen, in jeglicher Form, sozial, finanziell. Genau, sie sind sehr froh um alle Spenden und wir unterstützen sie sehr gerne. Wir machen Musik in jeglicher Richtung, Pop, Balladen, Mundart, volkstümlich, Englisch, Italienisch. Genau, so ein bisschen alles. Ich glaube, es hat für alle etwas dabei. Ihr findet Flyer aufgelegt, dahinter. Im Kirchgemeinhaus ist auch einer, und sonst findet ihr eure App, alle Informationen. Ist am 10. April, Freitagabend, 7:30. Wir freuen uns sehr, wenn wir möglichst viel dürfen begrüßen von euch.
Merci vielmals. Ich habe auch gehört, dass am Montag hier der eindrückliche Kreuzgang wird eröffnet werden. Aber das könnt ihr dann alle auf eurer Website neuere Infos lesen. Jetzt bitte ich euch aufzustehen zum Schlusslied und dann für ein Segen stehen bleiben. Lied 342, Strophe 1, 2 und 4. bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Lass uns den Fort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wird. Dass uns sei hier und dort dein Güt und Heil beschert. Ach, bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr. Dein Gnade und das Vermögen in uns reichlich vermehrt. Und so geht ich im Segen vom dreieinigen Gott, am Vater, am Sohn und am Heiligen Geist. Amen. Für das Ausgangsspiel dürft ihr nochmal Platz nehmen.